Ja, das muss ein Moment gewesen sein. Vermutlich unbeschreiblich. Die Jünger, die Apostel, sie sind zusammen gewesen. Andere Leute mit, haben noch nicht genau gewusst, wie es wird weitergehen. Jesus ist zurück im Himmel. Sie sind zusammen gewesen, haben Gemeinschaft gepflegt. Und da passiert es. Plötzlich kommt ein grosses Rauschen, hörbar, wie wenn ein Sturm startet. Etwas Spürbares passiert im Raum. Dazu kommt Feuer. Nicht vernichtendes Feuer, sondern Feuer in Form von einer Zunge. Feuer, eine Zunge, Gott, der redet. Das Feuer verteilt sich im Raum, setzt sich über die Menschen. Und dann passiert etwas mit den Leuten, die Zunge über ihnen haben. Sie werden ergriffen von dem Geist Gottes. Und sie fangen an, in anderen Sprachen zu reden. Sie haben ein internationales Publikum, weil durch das Passafest sind von der ganzen Welt die Leute gekommen feiern. Und jetzt plötzlich passiert das, dass die Menschen plötzlich in ihrer Sprache Predigten hören. Sie hören ihre Sprache raus, obwohl die Menschen gar nie die Sprache gelernt haben. Sie sind gerade in einem Begriff, etwas ganz Weltbewegendes zu erleben, die ganze Gemeinschaft. Etwas Einzigartiges und eine Verheißung aus dem Joel 3 macht sich gerade da Gott in Erfüllung, zumindest ein Teil. Der Martial liest uns den Text aus Apostelgeschichte 2, Vers 16 bis 21. Es ist ein Zitat aus dem Joel 3.
Was ihr heute Morgen seht, ist vor vielen hundert Jahren von dem Propheten Joel vorausgesagt worden. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen. Eure jungen Männer werden Visionen haben und eure alten Männer prophetische Träume. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen, und sie werden weissagen. Und ich werde Wunder oben am Himmel tun und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird finster werden und der Mond blutrot, ehe der große und herrliche Tag des Herrn anbricht. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden.
Zwischen Pfingsten und dem zweiten Wiederkommen von Jesus. Da drinnen leben wir jetzt. Für Petrus ist klar, irgendwie ist für ihn klar, dass sich jetzt der Joel 3 erfüllt. Ich glaube, Gott hat ihm das eingegeben, weil ich weiß nicht, ob das jedem so klar war, dass gerade in dem Moment wirklich sich eine Verheißung, die um die 800 Jahre vorher geschrieben ist, wurde, jetzt in Erfüllung geht. Aber der Petrus ist sich auch nicht ganz im Klaren gewesen, dass über 2000 Jahre dauert, bis sich die Prophetie komplettiert. Also die Joel-Stelle, die wir hier lesen, die beinhaltet inzwischen schon eine 2000-jährige Zeitepoche. Und gestartet ist die Zeitepoche jetzt hier mit Pfingsten. Und zwar könnten wir die Zeitepoche jetzt angelehnt an unseren Text erwähnen. Es ist die Zeitepoche der letzten Tage. Weil so fängt jetzt der Joel an. In den letzten Tagen wird das passieren. Wir reden ja viel von Endzeit und dann fragt man manchmal, leben wir jetzt in der Endzeit? Wenn man den Text ein bisschen studiert, stellt man fest, eben in den letzten Tagen. Und Endzeit, das wird eigentlich synonym gebraucht, wenn man das so will. Es gibt aber die letzte Zeit von der Endzeit. Die hat dann nochmal eine spezielle ist nochmal speziell ausgewiesen. Aber eigentlich leben wir darum jetzt in dem Zeitalter der Endzeit. Wir könnten auch sagen, es ist das Zeitalter vom Heiligen Geist, weil das ist radikal ein anderes Zeitalter als all die Zeiten vorher. Wir könnten auch sagen, es ist das Zeitalter der Gemeinde, der Christen, weil da mit dem Start Gott sein Leib anfängt zu bauen, weltweit, ein globales Netz wie eine Familie, die jetzt durch den Heiligen Geist verbunden wird und eine grosse Familie, Familie Gottes, eigentlich hergestellt wird. Über alle Generationen aus, über schon 2000 Jahre inzwischen. Der Joel tut aber auch die Zeit bezeichnen, den Start eben in den letzten Tagen. Aber er sagt auch, wie lange die Zeitepoche geht. Und da erwähnt er nämlich den Tag, der herrliche Tag des Herrn. In dieser Zeitepoche, wenn Jesus wieder wird kommen, dann wird diese Zeitepoche ein Ende nehmen. Es gibt verschiedene Auslegungen, was das bedeutet, der herrliche Tag vom Herrn. Aber eigentlich ist man sich dem schon einig, dass da von der Wiederkunft Jesu die Rede ist, wenn er wiederkommt. Die ersten Christen haben damit gerechnet, dass Jesus zu ihrer Lebzeit wiederkommt. Also, sie haben gedacht, dass sie das alles werden erleben. Also, Jesus geht in den Himmel, der Heilige Geist kommt und ihre Generation würde wieder erleben, dass er wieder zurückkommt und dann sein Reich aufrichtet. Warum das jetzt schon 2000 Jahre lang geht, ist natürlich eine schwierige Frage. Vielleicht darum, weil Gott wirklich viele Menschen will retten und eben seine ganze Liebe, seine ganze Familie auf die ganze Erde, um den ganzen Erdball um will gründen. Und darum ist es inzwischen schon so 2000 Jahre her. Jetzt haben wir in diesem Text ja noch die spezielle Situation mit diesen Zeichen und Wundern, die hier erwähnt wird. Wir können sagen, von diesen Naturphänomenen. Über die wird ja viel spekuliert. Es heisst ja, vor Jesus wiederkommt, also vor dem Ende von dem Tag des Herrn, die Zeit wird begleitet mit Zeichen und Wundern, mit Naturphänomenen. Es ist da von Sonnenfinsternis gedreht, es ist von Blutmonden gedreht, es ist von Rauch, von Blut, von Feuer ist gedreht. Also es sind Zeichen, und wir könnten auch sagen, es sind ja auch Naturkatastrophen. Es sind Zeichen, die uns Angst machen. Und die Menschheit hat Angst ab dem, weil sie fürchtet eigentlich um ihre Existenz. Und tatsächlich, würde Gott nicht eingreifen, würde sich der Mensch zerstören. Der Mensch würde sich und die ganze Schöpfung in Abgrund reissen. Es ist schon viel gedeutet worden, ob wir jetzt genau in dieser Zeit leben. Tatsache ist, dass wir natürlich vermehrt Naturkatastrophen haben, dass wir Menschen überhaupt nicht sorgsam umgehen mit der Natur und das Folgen hat. Also die Angst um unsere Welt ist durchaus berechtigt. Es ist auch viel über die Blutmönche schon geredet worden. In allen Kulturen kommen die starke Bedeutung über, in der Astrologie, bei den Indianern. Die sagen, ja, der Mond ist angeschossen durch einen Pfeil, jetzt blutet er. Es sind schon verschiedene jüdische Feste genau auf den Blutmond gefallen. Und so gibt er natürlich auch immer Anlass, auch wenn wieder so, ich glaube 2015 haben wir den letzten Blutmond erlebt, stimmt das? Vielleicht gibt es Leute, was Besseres. Und dann gibt es viele Leute, die gespannt sind und denken, passiert jetzt auf dieser Welt etwas ganz Gewaltiges. Was mir auffällt, ist, dass der Joel und auch der Petrus von diesen Naturphänomenen, die uns ängstigen, dass er da redet von Zeichen und von Wunder. Wir würden doch Naturkatastrophen, Weltuntergang, von dem würden wir reden. Warum redet jetzt der Joel von Zeichen und von Wunder? Spannenderweise nimmt Jesus, der Petrus die zwei Begriffe auf und beschreibt, wo Jesus kam, hat auch Zeichen und Wunder das Wirken von Jesus begleitet. Und so wird Zeichen und Wunder auch wieder das Begleiten sein, wenn er wiederkommt. Ein Zeichen, wir wissen es, wir machen ein Zeichen, das auf etwas hinweist. Also Zeichen sind ja da, um einem anderen Botschaft zu vermitteln. Wir dürfen also durchaus in der Bibel lesen, Zeichen sehen und überlegen, was das bedeutet. Denn Jesus sagt ja selber, erkennt Zeichen, erkennt Zeit. Die Schwierigkeit ist immer, wenn man es natürlich so genau auslegen will und sagt, okay, 2025 passiert das und dann geht die Welt unter und dann kommt genau Jesus. So wissen wir es nicht. Aber Zeichen können wir erkennen und durch das irgendwie so merken, wie ich kann ja auch vorausschauen und an den Zeichen sehen, ist jetzt Frühling, Sommer, Herbst oder Winter. Und ich glaube, so verstanden können wir durchaus feststellen, wo wir uns jetzt in dieser Endzeit befinden, Richtung Ende. Aber wie lange das Ende geht, können wir natürlich auch nicht sagen. Zeichen zum Erkennen und Wunder. Ist das nicht viel mehr Katastrophe? Mit uns, der Joel will mit dem unsere Perspektive ändern. Wenn wir auf die Natur schauen und auf uns Menschen, wie wir das Zeug zerstören, der füllt uns Angst. Wir werden Sklaven. Und was will der Text sagen? Gerade so umgekehrt. Der Text will sagen, da ist Gott, da ist ein Schöpfer, der drüber steht, über euch Menschen. Und er lässt es nicht zu, dass ihr die Welt zerstört. Er lässt es nicht zu und er wird eingreifen und wird Wunder machen und seine Schöpfung retten. Das heisst natürlich nicht, dass wir gleich weiter wursteln, das meine ich mit dem gar nicht. Aber es soll uns eine andere Perspektive geben in unserem Leben. Auch da, wo wir jetzt sind. Göttliche Perspektive, dass da einer ist, der einen Plan hat über allem und eingreift. Und das finde ich spannend. Und das Wunder und Zeichen fällt jetzt genau auf Pfingsten. Weil das ist eben genau der Schlüssel. Über den Heiligen Geist passieren viele Zeichen und Wunder. Es ist also das Zeitalter eigentlich von Zeichen und Wunder. Vom ersten zum zweiten Kommen von Jesus. Das Ganze ist jetzt ja nicht so geschrieben, dass alles einmal passiert und dann nichts mehr, einmal Pfingsten und nichts mehr, sondern das ist eine Art im Durativ. Und so leben wir jetzt da drinnen und Pfingsten will sich immer wieder wiederholen auf einem Weg. Und zwar mit jedem Mensch, der sich ausrichtet auf Gott. Jetzt heisst es da im Text, dass die Zeichen und Wunder kommen, der Tag des Herrn. Und der heisst, und jeder, der den Herr wird anrufen, der wird errettet. Und an dem passiert jetzt genau das Pfingstwunder. Bei dem kommt der Heilige Geist in sein Leben. Er wird gerettet und wird ein Kind Gottes. Er gehört neu zur Familie. Und da jetzt schon über 2000 Jahre. Für uns ist das so selbstverständlich. Aber für einen Juden überhaupt nicht. Und für all die Leute im Alten Testament auch nicht. Der Mose, dem 4. Mose, drückt er seine mega Sehnsucht aus, dass doch alle Menschen, seine ganzen Freunde, das ganze Volk Israel, wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber im Alten Testament war es so, dass oft nur Menschen für eine Aufgabe, für eine Berufung, für eine Aufgabe, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind worden, um diese Aufgabe durchzuführen. Und erst jetzt in Pfingsten ist das so, dass jeder Mensch Zugang hat zu Gott und den Heiligen Geist geschenkt bekommt in sein Leben. Und mit dem passiert an uns, an dir und an mir etwas fundamental anderes. Also der Unterschied, der grosse, wesentliche Unterschied von einem Kind Gottes zu einem, der nicht ein Kind Gottes ist, ist ganz einfach und banal gesagt, du hast den Heiligen Geist oder du hast ihn nicht. Weil der Heilige Geist im Römer 8 zeigt dir, dass du ein Kind Gottes bist und der befähigt dich jetzt als Kind Gottes zu leben. Und der wirkt sich jetzt aus in deinem Leben. Der will die Führung übernehmen, der will dich unterstützen, aufbauen in dem coolen Bild von Martial. Der will dich tragen, aber nicht nur das, er will dich leiten, er ist dein Tröster, dein Beistand. Dein Herzenskenner. Er ist der, der für dich ist. Und jetzt dich und das Potenzial, das Gott in dich eingelegt hat, zur Entfaltung bringt. Und das ist spannend. Wir haben das Lied gesungen vorhin, das finde ich sehr berührend. Wir sind nicht mehr länger Sklaven, sondern Söhne und Töchter Gottes. Im Römer 8, 14 folgende ist das beschrieben, wie jetzt der Heilige Geist eine liebliche, intime Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater möglich ist. Er beschreibt einen Zusammenhang, ein Verhältnis wie Eltern zum Kind, mit ihrer Zartheit. Er sagt, ihr seid nicht Sklaven, sondern ihr seid Söhne. Nicht Angst, sondern Liebe und Freiheit soll jetzt euer Herz regieren. Und dort kommt auch darin vor, sodass ihr jetzt sagen könnt, Abba, lieber Vater oder Papi. Papa, Mama, Ausdruck von einer Intimität. Das ist das, was der Heilige Geist bewirkt in deinem Leben. Es ist auffallend, dass der Text jetzt sehr detailliert beschreibt, an wer als der Heilige Geist geht. Ich finde das Bild mega stark, ein Ausgießen vom Heiligen Geist. Ich bin heute gegen Morgen verwacht. Vielleicht ist es euch auch so gegangen. Das hat gestürmt und tobt für uns und es hat gegossen wie aus Köbeln. Und ich dachte, ja, das ist irgendwie ein Zuspruch von Gott an unsere Pfingsten. Gott ist da und er will noch heute seinen Geist uns schenken. Es gibt ja schon viele Diskussionen gegeben, brauchen wir eine neue Geistestaufe? Ich sage, das kommt vielleicht gar nicht so darauf an. Wichtig ist, dass ich mir Gott hingebe, dass er mehr von mir haben kann, dass ich das verstehe, dass ich es böcke. Dass ich alles, was ich bin und habe, Gott gebe und sage, Gott, da bin ich mit meinem Leben. Komm du da rein und übernimm du die Führung. Tu du mich erfüllen mit deinem Geist. Das ist sowieso ein Rätsel, wie sich Gott verteilen kann, dass jeder von uns ein Stück vom Geist hat. Hat er den ganzen Geist, hat er ein Stück vom Geist? Da hört es ja bei uns in der Theologie auf. Darum gibt es auch so wenig Bücher über die Theologie vom Heiligen Geist. Wir können da einfach anschlagen. Vielleicht tut uns das eben gerade gut, weil wir sollen nicht unbedingt einfach über den Heiligen Geist viel wissen, sondern wir sollen viel mehr lernen, im Heiligen Geist leben. Und so frage ich dich, wie erlebst du den Heiligen Geist in deinem Leben? Wie wirkt sich der aus? Hast du spezielle Gaben bekommen oder Leidenschaften? Wo du merkst, dort drinnen kommt Gott rein und er macht etwas, wo längst mein Potenzial sprengt oder über mich rausgeht. Ich werde nachher das Mikro auftun und ein bisschen voneinander hören, wie du das erlebst. Der Text geht jetzt auf drei Sachen ein. Es gibt ja viel mehr, wir haben ganze Listen in der Bibel von den Gaben vom Heiligen Geist. Es sind einfach drei Sachen, die ich kurz hier erwähnen will. Die stehen ja in einem spannenden Zusammenhang, auch eben was Endzeit oder so anbelangt. Gut, jetzt bin ich ein bisschen schnell gegangen, merke ich. Nochmal zurück, also er gießt seinen Geist aus über Söhne und Töchter zuerst einmal. Das heisst, nicht nur über die, die schon viel wissen, die schon alle Bibelschulen besucht haben, die erwachsen sind, auch geistig erwachsen, mündig, kommen dann noch der Heilige Geist über, sondern Söhne und Töchter, Generation, deine Kinder. Und dass das der Joel sagt, das sprengt schon unser Denken, weil oft haben wir das Gefühl, wir Eltern wissen es und sagen es jetzt unseren Kindern. Und da kehrt der Text um und sagt, nein, auch Söhne und Töchter können vom Heiligen Geist inspiriert werden. Aber es ist natürlich auch eine Zusage als Volk Israel, eure Generation wird weiter den Heiligen Geist haben. Auch wenn die jetzt ganz gehörig durcheinander kommen, weil jetzt die Heiden dazukommen und das Volk Israel in eine Identitätskrise kommt. Sie haben doch den himmlischen Gott, Yahweh. Was machen jetzt die Heiden? Warum gehören jetzt die plötzlich dazu? Das hat der Riesen durcheinander gegeben. Ist eine Zusage, auch ihr sind dabei, Söhne und Töchter, auch ihr vom Volk Israel. Denn Mägd und Knecht, egal welchen Adelsstand du hast, egal ob angestellt, ob Chef, ob Hilfsarbeiter oder irgendwie steinreich oder arm, Gott schaut nicht auf die Person. Er schaut auf dein Herz, er schaut, ob du offen bist, ob du schreist und sagst, Herr, da bin ich, ich möchte dein Kind werden. Und dann stellt er alle auf den gleichen Stand. Alle kommen geistliche Autorität über. Plötzlich hat der Mitarbeiter dem Chef etwas zu sagen. Und das Ganze kehrt sich um. Und das Dritte ist alt und jung. Ältere Leute sind ein Teil der Gemeinschaft und jüngere Leute sind ein Teil der Gemeinschaft. Da ist mehr Generationenkirche drin. Das fasziniert mich. Wir haben jetzt ja gerade ein Gemeindeforum gemacht zum Thema Mehrgenerationenkirche. Weil wir uns auseinandersetzen damit, wie können wir zusammen vorwärts gehen, weitergehen und uns entwickeln. Und es ist meine Überzeugung, dass das möglich ist. Also nicht Diversität, um einen modernen Begriff zu brauchen, ist das Problem, sondern gerade die Chance. Die Vielseitigkeit, die Andersartigkeit. Gerade dort drin zeigt sich kraftmäßiger Geist, der uns vereint, stark macht, sodass wir voneinander lernen können. Die Alten und die Jungen, die Alten haben Träume. Träume für die Jungen, dass mit dieser Welt noch nicht fertig ist. Träume, dass Gott sie und ihre Generation noch heute brauchen will. Und die Jungen haben Weissagungen, sie merken, dass sie nicht warten bis 70, dass Gott sie braucht. Sondern dass sie schon mit jung können, dafür stehen und Gott durchaus sie braucht, für andere Menschen ins Leben zu reden. Und so gibt das ein Miteinander, einfach eine geniale Sache. Der Text ermutigt mich extrem, mehr Generationen gemeint, auch für die Zukunft. Ich glaube, es ist möglich. Nicht, weil wir so toll sind oder alle ähnlich, nein. Wir haben den Heiligen Geist. Er macht uns zu einer grossen Familie. Und das ist der wesentlich wichtige Faktor da drin. So, jetzt komme ich noch zu den Auswirkungen. Ich habe schon mal gefragt, wie erlebst du den Heiligen Geist in deinem Leben? Ich werde dir nachher das Mic geben, was du selber kannst erzählen, wie du es erlebst. Wir haben hier drei verschiedene Geistesgaben, die erwähnt wird, wie Gott uns braucht. Eins ist die Weissagung. Das tönt natürlich, man könnte sagen, das sind ja so spektakuläre Gaben, die jetzt hier erwähnt werden. Ich will das ein bisschen abbrechen und ein bisschen, ja. Was heisst Weissagung? Das heisst eigentlich lehren, prophetisch reden. Der Paulus sagt, ich wünsche mir, alle könnten prophetisch reden. Was ist denn prophetisch reden? In der Bibel wird unser Reden, unsere Zunge als ein heikles, diffuses Organ bezeichnet. Unsere Zunge ist wie eine Art Segel von einem Schiff. Und je nachdem, wie man es stellt, kann es uns recht schön in Bedrohungen führen oder in trübes Gewässer. Aber, und das wäre so umgekehrt, mit unserem Reden können wir auch Gutes bewirken. Prophetisch Reden, Weissagung heisst, ich lehre auf den Heiligen Geist hören. Ich lehre dann das auch zu sagen, was von ihm kommt. Das heisst, ich lehre, dass Gott oder der Heilige Geist meine Gespräche führt. Weissagung ist also nicht einfach, in 10 Jahren wirst du 5 Kinder bekommen und ich habe sie jetzt gesehen. Das kann vielleicht sein. Aber Weissagung ist viel mehr, Gott redet jetzt im Moment in eine Situation hier und bringt Gottes Perspektive darin hin. Und das kann man lernen, man kann lernen auf Gott hören, man kann das zusammen machen im Gebet. Ich warne dann davon, einfach zu sagen, Gott hat jetzt gesagt, ich sage meistens eher, ich habe den Eindruck, dass, weil wir können uns täuschen, aber wir können uns lernen dort drin, lernen hören und wir können auch Gott darum bitten, in Situationen, in einem Gespräch, dass er uns jetzt führt. Da lesen wir davon, dass die Apostel Angst haben, wenn sie vor einen hohen Rat kommen, weil sie nicht wissen, wie sollen sie sich verteidigen. Und dann heisst es, macht doch euch keine Sorgen, der Heilige Geist ist dabei, der leitet euch ein Gespräch schon. Vielleicht steht bei dir ein Vorstellungsgespräch an, vielleicht ein schwieriges Gespräch, Konfliktgespräch. Vielleicht musst du etwas herausfinden mit jemandem. Bitte, Heilige Geist, um Einsicht. und vertraue darauf, dass er dein Reden lenkt. Als zweites Träume. Wer hat rege Träume in der Nacht und weiss es noch? Nehme ich so ein bisschen Wunder. Ja. Also ich träume extrem viel. Also die Nacht hat mir einen Knarren mit der Knarren auf mich los. Ich habe grausam fantasievolle Träume, chatten um die ganze Welt. Und ja, ich weiss auch nicht genau, was das bedeutet. Auf jeden Fall ist spannend. Traumforschung finde ich sehr spannend. Ich befasse mich manchmal ein bisschen mit dem Thema. Und man nimmt mal an, dass man in den Träumen das verarbeitet, was man zum Teil erlebt. Also nicht, dass ich jetzt bedroht wäre worden am Tag. Aber irgendwo Erlebnis verarbeitet man. Und das Hirn muss das Zeug irgendwie sortieren. Jetzt ist aber spannend, dass gerade die Bibel den Träumen extrem hohen Stellenwert gibt. Man muss vielleicht präzisieren, vor allem das Alte Testament. Weil die Leute haben ja noch nicht so den Heiligen Geist gehabt und der hat Gott viel mehr auch indirekte Wege gebraucht. Oder es sieht zwar aus nach sehr direkt, aber die Träume der Josef oder der Jakob mit den Himmelsleitern, der Nebukadnezar, also wir sehen, Träume haben eine Wichtigkeit. Wie kann man denn unterscheiden, ob jetzt der Traum eine Bedeutung hat oder nicht? Ich für meine Hand habe es relativ einfach. Ich glaube, dass mir Gott auch in der Nacht bewahrt und mein Leben in seiner Hand ist. Auch meine Gedankenwelt und mein Unterbewusstsein. Ich lege das Gott hin. Und so, wenn ich am Morgen den Traum noch weiss, und das ist praktisch jeden Morgen, kann ich mit Gott das besprechen. Ich kann mit ihm das reflektieren und überlegen, ist da etwas dran oder nicht? Ich muss mir nicht überlegen, zuerst, ist jetzt das ein göttlicher Traum oder nicht? Ich gehe einfach mit meinen Fragestellungen voran. Und dann gibt es Fragen, wo ich mit Gott durchgehen kann. Ich habe Kopien gemacht und die beim Ausgang aufgelegt. Also wenn dich das Thema interessiert, sind 7 Fragen, die du kannst mit Gott besprechen kannst. Ob der Traum, der vielleicht immer wiederkehrt oder der dich nicht mehr in Ruhe lässt, wo etwas mit deinen Gefühlen machen, ob Gott dir etwas will sagen durch den Traum. Und dann haben wir noch das Letzte, das sind Visionen oder Gesichter. Auch da, natürlich gibt es das, dass du plötzlich einen Moment hast und du weißt, das wird passieren. Ich durfte das schon ein paar Mal erleben und das ist schon mega cool, wenn ich weiss, in einem halben Jahr ist es so. Das kann man nicht machen. Und es gibt einem natürlich Sicherheit, man gewisse Entscheidung muss fällen. Und man wünscht sich das ja dann vielleicht auch mehr. Aber machen kann ich es nicht. Aber gleich Visionen, ich möchte das ein bisschen abbrechen. Ich glaube, wir alle haben Leidenschaften in unserem Leben, wo wir merken, ich brenne für etwas, ich habe einen Traum. Aber eben nicht im Sinn von Nacht träume ich etwas, sondern ich spüre, ich habe eine Leidenschaft. Gott legt mir etwas aufs Herz. Eine Sache, eine Geschichte, ein Hobby, Gastfreundschaft oder irgendwie mit Menschen über Glauben reden, beten mit Leuten. Das können ja so viele Sachen sein. Ich glaube, dass Gott unsere Leidenschaften will brauchen, um Reich Gottes zu bauen. Aber er sprengt mit einer Vision unsere begrenzte Sichtweise. Was kann ich machen mit meinem Geld zum Beispiel? Was kann ich machen mit meinem Haus? Ich kann mehr machen mit meinem Haus, als einfach irgendwie 4 Abend zu oben und ein Gärtchen rundherum pflegen. Ich kann das Haus auftun, ich kann Leute einladen. Es kann ein Ort werden, wo Gottes Reich gebaut wird. Das Gleiche mit dem Geld. Wenn du gab hast, viel Geld zu verdienen, ist das mega cool. Vielleicht hast du sogar ein bisschen Leidenschaft dort. Frag Gott, es soll dir eine Vision geben, dem, dass es nicht einfach Geld ist, sondern dass du plötzlich merkst, hey, da kann ich investieren. Gott hat mir Möglichkeiten gegeben, mehr daraus zu machen, etwas zu unterstützen. Vielleicht kannst du nicht auf Afrika, aber du kannst ein Projekt unterstützen oder hier bei uns. Minobau und so weiter. Also Vision verkoppelt mit dem, was du spürst, was dich bewegt im Herz. Gott, rein bitte, schenk mir eine Vision, was ich machen kann mit dem, wo ich bin und habe. Und dann merken, wie Gott es vermehrt. und wie etwas Grosses daraus entsteht. Manchmal grösser, manchmal kleiner. Aber das ist mega spannend, wenn Gott in eine Sache reinkommt und du merkst, hey, jetzt geht einfach die Post ab. Und du merkst, das bin nicht ich, sondern Gott braucht da etwas. Und er baut sein Reich. Gaben sind da, um nicht sich selber zu verherrlichen. Und das ist vielleicht manchmal ja Gefahr bei diesen exklusiven Gaben. Dann sagt man, der hat diese Gabe, der hat diese Gabe, der kann das. Dann reisen wir umeinander. Wir dürfen, wenn wir sehen, jemand hat speziell die Gabe und Gott braucht ihn für das, dann dürfen wir von dem reden, auf jeden Fall. Aber das Ziel ist dann, dass eben Gott verherrlicht wird drin und dass wir lernen, mit unseren Gaben zu dienen. Also, ich habe Gaben eben füreinander. Und so kann ich ein Teil werden in einer Gemeinschaft, in einer Gemeinde oder in Gottes Liebe und kann mit meinen Gaben helfen, dass der Liebe sich aufbaut. So sagt der Paulus zum Beispiel, wenn ihr zusammenkommt, soll das nicht eine One-Man-Show sein, sondern jeder hat einen Psalm, eine Auslegung, Zungenrede und der andere kann es erklären, eine Ermutigung, also viel mehr eine Interaktion. Ich weiss, an dem wollen wir noch ein bisschen arbeiten, auch an den Gottesdiensten, dass wir das mehr, ja, und so dürfen, das Potenzial, das wir alle haben, auch können ausnutzen. Aber das heisst, auch heute Morgen bist du da angekommen, und ich glaube, Gott will dich brauchen, auch wenn du jetzt vielleicht da ganz ruhig am Stuhl sitzt. Gott will dich brauchen, auch mit deinen Gaben und auch heute Morgen.